Es gibt eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, dass die Zeit der Gnade noch nicht vorbei ist. Die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei. Wenn die eines Tages abgelaufen ist, wir wissen nicht, wann das sein wird, dann werden die Ereignisse auf dieser Welt dramatisch werden. Aber noch ist die Zeit der Gnade. Noch ist die Möglichkeit da, zu Gott zu kommen. Noch gilt es, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Noch ist er nicht wiedergekommen. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Und die gute Nachricht ist, ein neues Pfingsten ist jederzeit möglich. Ein Pfingsten, wo der Heilige Geist neu ausgegossen werden kann. Ein Geist, der unser Leben umkrempeln kann. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle lesen, bevor wir auf die klassische Pfingstgeschichte kommen. Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 15. Wir lesen die Verse 15 bis 20. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aufs tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Die Botschaft der Predigt heute von Pfingsten ist: Es ist nicht egal, wie du lebst. Dein Leben hat Auswirkungen bis hinein in die Ewigkeit. Das gilt für Christen und das gilt für Menschen, die noch auf der Suche sind. Also das eine ist, wenn du Jesus noch nicht kennst und du hörst die Botschaft, die Zeit der Gnade ist noch da. Gott bietet seinen Heiligen Geist denen an, seine Vergebung denen an, die ihn mit aufrichtigen Herzen suchen. Wenn du hörst, Johannes 3, Vers 16, der bekannteste Vers der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nicht verloren gehen, an ihn glauben, ihm vertrauen, Leben haben, das ewige Leben. Wenn du noch auf der Suche bist, Gott noch nicht wirklich persönlich kennst, wenn du es vielleicht nur aus Tradition heraus kennst, von dem Gehörten, es ist nicht dein Gott, sondern der Gott deiner Kirche, der Gott deiner Vater, deiner Mutter, dann ist das deine Chance. Gottes Angebot steht. Die Entscheidung ist nicht weit weg. Die Entscheidung ist aber eine Entscheidung mit Tragweite. Eine Entscheidung, die nicht nur sagt, ja, ich möchte die Vergebung von Gott, vom Kreuz, sondern wenn du dich entscheidest, mit Gott zu leben, wenn du dich entscheidest, ihn auf den Chefsessel deines Lebens zu lassen, dann entscheidest du dich auch, dass er bestimmen darf in deinem Leben. Und das bedeutet, das ist nicht nur einmal eine Entscheidung in einem Gottesdienst, sondern das ist eine Entscheidung, die jeden Tag im Alltag, auf deiner Arbeit, unter Kollegen immer wieder neu getroffen werden muss. Darf Jesus regieren? Darf er Chef sein in meinem Leben? Jesus sagt, wer mir vertraut, wer mir wirklich das Steuerrad seines Lebens überlässt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Der wird das ewige Leben haben. Ein Leben, das sich lohnt. Ein Leben, das Perspektive hat über den Tod hinaus. Mensch, mit dem Tod ist es nicht am Ende. Und danach geht es nicht. Manche würden ja sagen, ah, wenn es wenigstens mit dem Tod zu Ende wäre, dann hätte ich es überstanden. Nein. Erstens, es ist nicht mit dem Tod zu Ende. Das kann für dich eine gute oder eine schlechte Nachricht sein. Aber die Bibel sagt, wer glaubt, der wird in ein neues Leben nach dem Tod starten. Ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Todenklage. Ein Leben, das sich lohnt, wirklich zu leben. Das ist deine Chance. Wenn du das möchtest, dann kannst du so eine Entscheidung erstmalig heute treffen und sagen, Gott, ich will, dass du Chef in meinem Leben wirst. Und er wird deine Gedanken hören, deine Entscheidung sehen. Gott nimmt dich so an, wie du bist. Und dann fängt er sein Werk an. Wie ein Baby, das wächst und immer mehr dazulernt. So darfst du als jemand, der sein Leben Gott anvertraut hat, immer mehr dazulernen und dein Leben von ihm verändern lassen. Und dann gilt für jeden, der sein Leben irgendwann mal Gott anvertraut hat, es ist nicht egal, wie du lebst. Also das gilt nicht nur für Leute, die auf der Suche sind, sondern auch für Leute, die ihr Leben irgendwann mal Gott anvertraut haben. Es ist nicht egal, wie du lebst. Paulus fängt in diesem Abschnitt im Vers 15 an. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Gebt darauf Acht. Wisst ihr, Paulus schreibt das, weil er möchte, dass unser Leben reich wird, dass unser Leben Früchte hervorbringt, dass Großes wachsen kann. Und geistliche Frucht, wir schauen oft drauf, so geistliche Frucht entsteht, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Das ist richtig. Aber Christian Schwarz hat mal darauf hingewiesen, dass geistliche Frucht dort entsteht, wo drei Sachen zusammenkommen. Das erste ist die Vollmacht des Heiligen Geistes, da wo der Geist wirkt. Wenn der Geist nicht wirkt, kann gar keine geistliche Frucht entstehen. Da kann alles andere richtig sein. Das Zweite, was dazukommen muss, ist Engagement. Wenn ich mich in irgendein Eck setze, die Hände verschränke und sage, ah, der Heilige Geist macht schon. Gott hat sich entschieden, durch uns zu wirken. Er braucht dein Engagement. Er könnte das auch ohne dich machen, aber er will nicht. Weil er möchte, dass diese Frucht in deinem Leben wächst. Eine Frucht, wo du selber sagst, wow, das ist so cool, mit Gott unterwegs zu sein. Aber selbst wenn die zwei Sachen zusammenkommen, manchmal sind wir damit wie ein Elefant im Porzellanladen. Manche Christen sind so mit dem Geist erfüllt und gehen so engagiert voran, dass sie alles niedertrampeln. Und dass Leute dann Menschen, die auf diesem Christen stoßen, sagen, oh, der ist so einnehmend oder so drohend, so massiv, da halte ich lieber Abstand. Das Dritte, was dazukommen muss, ist Weisheit. Dann entsteht geistliche Frucht. Da, wo der Heilige Geist wirkt, da, wo Engagement da ist und da, wo Weisheit da ist. Achtet darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern seid klug. Das ist das, was Gott sagt, ich möchte, dass Frucht in deinem Leben entsteht. Es ist nicht egal, wie du lebst. Und zu dieser Weisheit gehört zum Beispiel auch, und da kommen wir jetzt auf Pfingsten, zu dieser Weisheit gehört zum Beispiel auch, trink dich nicht voll Wein. Besauf dich nicht. Vielleicht ist es nicht so sehr der Wein, der in manchen Leben durchschlägt, vielleicht eher der Schnaps. Oder vielleicht auch ganz andere Sachen, das Internet. Baller dich nicht so voll mit anderen Sachen, dass Gott bei dir nicht mehr durchkommt. Füll dich nicht ab mit anderen Dingen, sondern lass dich erfüllen mit dem Geist. Es ist nicht egal, wie du lebst. Deine Entscheidungen im Alltag werden bestimmen, ob der Heilige Geist dich erfüllen kann, ob die Kraft des Heiligen Geistes bei dir sein kann. Du willst den Heiligen Geist doch, oder? Dann achte auf dein Leben. Er möchte, dass du Licht sein kannst, Zeuge sein. Und dafür möchte er deinen Charakter hell machen. Irgendwie übernatürlich machen. Pfingsten, da fällt Feuer. Und Feuer hat im Kern zwei Eigenschaften. Es verbrennt, es reinigt. Das Feuer reinigt und das Feuer macht hell. Diese zwei Eigenschaften hat das Feuer. Manchen ist diese Botschaft der Bibel zu persönlich. Und dann fängt man an, es religionsgeschichtlich zu erklären. Ja, Pfingsten, das lässt sich religionsgeschichtlich wunderbar herbeiführen. Das hört man immer mal wieder so in Universitäten und in manchen Gesprächsrunden. Im Fernsehen gab es letztens mal eine Talkshow, wo jemand gesagt hat, ja, Pfingsten lässt sich religionsgeschichtlich wunderbar erklären. So die alten Völker, die noch nicht so aufgeklärt waren wie wir, die haben sich mit Trommeln und sonst was in Ekstase gebracht. Und wenn sie dann ekstatisch genug waren, dann haben sie gemeint, Gott zu erfahren. Und das hat halt das Judentum und später das Christentum aufgenommen und ein bisschen modernisiert und gesagt, naja, so ist das mit dem Heiligen Geist auch. Und wenn man in die Apostelgeschichte schaut, in die Pfingstereignisse, was sieht man denn da? Da fällt der Heilige Geist, die flippen aus, so dass andere denken, die sind besoffen. Und die fangen plötzlich an, in Zungen zu reden, in fremden Sprachen. Die sind völlig durchgeknallt. Das ist doch genau das religionsgeschichtlich, was früher andere einfach mit ihrem Trommeln in Ekstase gebracht hat. Ich glaube, dass das einfach nicht wahr ist. Ich möchte euch einen Unterschied zeigen. Aber bevor wir das machen, will ich sagen, ja, es stimmt, dass es in anderen Religionen ähnliche Phänomene gibt. Die sogenannte Zungenrede, Glossolalie, die man so häufig mit der Pfingstkirche in Verbindung bringt. Zungenreden, Pfingstler reden in Zungen. Oh, ich wünschte, das würde so stimmen und alle Pfingstler würden in Zungen reden. Oh, dann hätten wir wirklich starke Christen. Weil die Zungenrede hat Gott gegeben, dass Christen stark werden. Um dich selber aufzubauen, hat Gott dir Zungenrede gegeben. Hast du das gewusst? In anderen Religionen gibt es auch Zungenrede. So schreibt der Grieche, der Dramatiker Euripides im 5. Jahrhundert vor Christus von der Zungenrede, von der Glossolalie und dass man da Sprüche, Gottessprüche interpretieren kann. Aber wie war das denn wirklich an Pfingsten? Ist man da hergegangen und hat Dinge interpretiert? Wenn ihr da habt, schlagt doch einfach mal die Pfingstgeschichte auf. Apostelgeschichte 2. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an einem selben Ort. Die, die vorher mit Jesus unterwegs waren, die gesehen haben, wie er verhaftet wurde, in der Zeit, wo er gekreuzigt wurde, haben sie sich zerstreut. Und dann ist er auferstanden, hat sie neu gesammelt. Und die haben ihn gesehen, wie er in den Himmel gegangen ist. Und er hat gesagt, bleibt in Jerusalem, ich werde euch den Heiligen Geist senden. Und die, seit Ostern, seit Auferstehung, waren 50 Tage vergangen. Und es war das Pfingstfest, das ist so eine Art Erntedankfest. Am Ende der Erntezeit haben die Juden Pfingsten gefeiert. Und schließlich kam das Pfingstfest, also dieses Erntedankfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Die haben sich in einem Obergemach, in einem Zimmer in der ersten Etage verkrochen. Und mitten in diesem Zimmer, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Normalerweise braust ein Sturm draußen und man hört ihn, wenn man im Haus ist, draußen an den Fensterläden rabbeln. Und hier war das Brausen im Zimmer. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen, in Glossolalie, zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und da wird gesagt, ha, da haben wir es. Aber lesen wir mal weiter. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Also das hätte ich gerne mal mitgekriegt. Da in dem Raum, wo sich diese Christen, damals hat man sie noch nicht Christen genannt, aber diese Anhänger Jesu versammelt haben, da rauscht, da braust, da, und draußen, da hört man das. So wie bei uns normalerweise umgekehrt, dass man drinnen das Brausen vom Sturm draußen hört. Draußen hat man das gehört, das hat man in Jerusalem gehört. Die Leute sind zusammengelaufen. Wo kommt denn dieses komische Geräusch her? Mensch, eine U-Bahn gibt es doch bei uns gar nicht. Vor 2000 Jahren gab es noch keine U-Bahn. Und die sind zusammengelaufen. Und sie strömten in Scharen zusammen zu diesem Haus, wo es da braust. Und sie waren zutiefst verwirrt. Und jetzt treffen sie nämlich auf diese Nachfolger Jesu. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Diese Glossolalie. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Aus so einer Provinz? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zur Glossolalie all der anderen Religionen. Während die sich irgendwie in Ekstase singen, passiert in der Bibel, dass Gott Zungenrede gibt, die wirkliche Sätze ergeben, die wirklich Bedeutung haben. Manchmal eine andere Sprache der Welt, die man vielleicht nie gelernt hat, wird hier beschrieben. Manchmal in der Sprache des Himmels, in der Sprache der Engel, aber es bleibt dabei, es sind feste Wörter, eine Grammatik. Und so sagen sie, fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Und sowohl solche, die von Geburt an Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Mensch, die kommen von überall her. Wenn man die Landstriche Phrygien, wer weiß von euch, wo Phrygien liegt? Also ich nicht, ich musste nachschauen. Aber wenn man diese ganzen Landstriche, die da genannt werden, diese Ortschaften und so weiter, mal an der Karte anschaut, dann kommt man vom Iran, heutigen Iran, bis rüber nach Italien. Man kommt von Ägypten bis rauf in die nördliche Türkei. Ich weiß, und so ein bisschen weiter als die nördliche Türkei. Also ein Riesengebiet, und die Leute sagen, wir hören sie in unserer Muttersprache reden. Das ist Zungenrede. Und was reden sie? Sie reden von den Wunderbaren, von den großen Taten Gottes. Von dem, was Gott so großartig tut. Da braucht es keine Interpretation, sondern was hat denn Gott so Großartiges getan? Und wir haben ein Beispiel in der Bibel. Jetzt, wenn man weiterlesen würde, die Predigt von Petrus, der dann erklärt, was da abgeht, der redet auch von den großen Taten Gottes. Und die größte Tat, auf die der Heilige Geist am Pfingsten hingewiesen hat, durch Zungenrede, ist die Tat am Kreuz. Petrus geht da auf seine Predigt ein. Hey, wisst ihr, was hier passiert? Sie reden davon, dass Jesus am Kreuz für eure Sünden gestorben ist. Dass die Zeit der Gnade da ist. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und es ist nicht mehr egal, wie du lebst, sondern Gott möchte dein Leben erneuern. Gott möchte, dass dein Leben anders wird. Heraus aus der Kraftlosigkeit. Heraus aus dem Trott, wo du dich fragst, mein Leben ist irgendwie immer das Alte geblieben. Wisst ihr, ich glaube, Unser Problem ist nicht so sehr, dass wir abdriften in zu extreme Glossolalie, zu extreme Zungenrede, sondern ich glaube, wir haben den Heiligen Geist zu sehr eingetütet, zu sehr in Kisten gepackt, dass wir nur noch sehr wenig von seiner Kraft erleben. Und das ist nicht nur ein Problem vielleicht von einer kleinen Gruppe, sondern das hat sich in unserem Kulturkreis sehr stark durchgesetzt. Wir haben den Heiligen Geist verpackt. Wir haben ihn passend gemacht. Joel, der Prophet Joel, hat das schon vorangekündigt, hat gesagt, Leute, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird. Und ich lese das mal so, wie er von Petrus zitiert wird in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, immer noch Kapitel 2, ab Vers 17. Also der Prophet Joel hat das Ausgießen des Heiligen Geistes angekündigt. An der Stelle eine kurze Anmerkung. Ausgießen des Heiligen Geistes. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Getauft werden mit dem Heiligen Geist. Die Geistestaufe. Das sind drei Begriffe, die alle dasselbe ausdrücken. Es gab mal einen Versuch, daraus eine Stufenleiter zu bauen, weil alle drei Begriffe in der Bibel vorkommen und zu sagen, ja, erstmal musst du geistgetauft werden und dann kannst du erfüllt werden. Aber die Bibel kennt nichts von diesen Stufen. Das Interessante ist, dass Jesus in der Ankündigung zu Pfingsten sagt, bleibt in Jerusalem, bis ich den Heiligen Geist senden werde, ich werde euch mit dem Heiligen Geist taufen, Geistestaufe. Und dann heißt es im Pfingstbericht, und der Heilige Geist kam ausgegossen über sie und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Geistestaufe und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jesus kündigt Geistestaufe an und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ein und dasselbe. Und das hatte Joel angekündigt, ab Vers 17. Am Ende der Zeit, und da sind wir gleich bei der nächsten Zwischenbemerkung. Wisst ihr, wann die Endzeit anfängt? Die Endzeit begann mit dem Zeitpunkt, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Die fängt nicht erst an, wenn vielleicht in Jerusalem weiterer Tempel gebaut wird oder wenn der dritte Weltkrieg ausbricht. Die Endzeit begann mit Tod und Auferstehung Jesu Christi. Dann ist alles in der Welt passiert, was passieren musste. Und jetzt, sagt die Bibel, ist die Zeit der Gnade, bevor Gott wirklich der Weltgeschichte den Hahn abdreht, bevor er sagt, genug Leid, ich kann das nicht mehr mit ansehen. Aber noch ist die Zeit der Gnade und wir leben in dieser Endzeit. Und so heißt dann ab Vers 17, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die werden eure Söhne und Töchter. Wer von euch hat Söhne und Töchter? Also unterschiedliches Alter von euch, aber eure Söhne und Töchter, die an Gott glauben, die werden prophetisch reden. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben. Wow. Stellt euch eine Gemeinde vor, Paulus sagt das im Korintherbrief so schön, stellt euch eine Gemeinde vor, die Visionen hat, die prophetisch redet und es kommen Menschen rein, die Gott nicht kennen und plötzlich hören die Dinge und sagen, woher wissen die das alles? Und sie sind so beeindruckt davon und sie hören, Gott möchte dir deine Sünden vergeben und diese Menschen werden umkehren. Die Jüngeren werden Visionen haben, die Älteren prophetische Träume. Sogar über Diener und Dienerinnen, im Griechischen steht da Sklaven, Tagelöhner. Wir würden heute sagen, vielleicht Zeitarbeiter oder Leute, die echt schauen müssen, in der Gesellschaft arbeitstechnisch am Rande stehen. Sogar über die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Gott hat keine gesellschaftliche Brille. Oh, der lebt von Hartz IV, der kriegt meinen Geist nicht. Sondern er gießt seinen Geist sogar über Sklaven aus. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben im Himmel als auch unten auf der Erde werden Wunder geschehen. Und es werden auch furchtbare Dinge zu sehen sein. Blut, Feuer und dichte Rauchwolken. Und die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr seine Herrlichkeit in seiner Herrlichkeit erscheint. Jesus wird wiederkommen. Auch das ist die Botschaft von Pfingsten. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was für ein Versprechen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft. Darum laden wir immer wieder in unseren Gottesdiensten ein. Komm zu Jesus Christus. Vertrau ihm. Vertrau dein Leben ihm an. Gott hat es angekündigt im Alten Testament, den Heiligen Geist auszugießen. Und jetzt gibt es ja diese, soll ich sagen, nette Theorie, dass man sagt, in der Kirchengeschichte hat sich eingebürgert, dass man gesagt hat, Pfingsten war ein einmaliges Ereignis. Und mit dem Absterben der ersten Generation ist Pfingsten vorbei. Geistesgaben, gut, darüber kann man sich vielleicht noch streiten, aber so eine richtige Geistausgießung gibt es und gab es kein zweites Mal. Wir als Pfingstgemeinde behaupten da was anderes. Und schon in der Bibel wiederholt sich Pfingsten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Pfingsten wird in der Bibel ein zweites Mal beschrieben. Es wiederholt sich. Es ist kein einmaliges Ereignis. Und zwar, kennt ihr die Geschichte von Cornelius? Das ist jetzt, baue ich gerade spontan ein. Cornelius ist Kapitel, wer es hat, kann es reinrufen. 10, ne? Kapitel 10, Hauptmann Cornelius, ja. Ein Heide, ein Heide ist nicht irgendjemand, der irgendwo im Dschungel wohnt. Ein Heide ist ein Nichtjude. Jemand, der nicht zum jüdischen Volk gehört hat. Ein Heide, der von Gott den Auftrag kriegt, schick nach Petrus. Und Petrus, vorbereitet von Gott, kommt dahin, fängt an, das Evangelium zu verkündigen, fängt an, von Jesus zu reden. Und dann heißt es hier, Evangelium, ja, hier, wahrhaftig begann Petrus. Nee, das ist. Ja, genau, 44, dankeschön. Während Petrus, also Kapitel 10, Vers 44, während Petrus noch über diese Dinge sprach, also über Jesus und über Gott, während er noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischen Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung unmöglich, dass die Gabe Gottes des Heiligen Geistes auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich die Versammelten in geistgewirkten Sprachen reden und Gott für seine Güte preisen. Manche sagen dann, ja, das ist ja kein richtiges zweites Pfingsten. Natürlich wird da von Geistausgießung gesprochen, aber es ist ja nicht wirklich nicht echt Pfingsten. Pfingsten war was Einmaliges. Ich lade euch mal ein, Kapitel 11, Vers 15 dann aufzuschlagen. Da redet nämlich Petrus, dann in Jerusalem ist er zurück und redet darüber, was passiert ist. Und da sagt er, ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam. Genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Pfingsten wiederholt sich, sagt Petrus. Für Petrus ist ganz klar, Pfingsten hat sich wiederholt. Und die gute Nachricht ist, wir leben nach wie vor in der Zeit der Gnade. Zeit der Gnade heißt, wir können uns zu Jesus bekehren, wir können uns entscheiden, mit Jesus leben zu wollen. Und Zeit der Gnade heißt, ein weiteres Pfingsten ist möglich. Gott kann und will seinen Heiligen Geist ausgießen. Ich glaube, dass das passiert ist, als vor 100 Jahren die sogenannte Pfingstbewegung, die Pfingstkirche, ins Rollen gekommen ist. In der Azusa Street, in Wales, in anderen Teilen der Erde ist Gottes Heiliger Geist neu ausgegossen worden. Und Menschen wurden erfüllt mit der Kraft Gottes, wurden ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Sie haben in Zungen geredet. Auch an der Stelle vielleicht ein kleiner Einschub. Zungenrede. Nicht jeder, der mit dem Heiligen Geist getauft wird, redet in Zungen. Aber es ist ein typisches Zeichen für die Taufe im Heiligen Geist. Auch da, wir fallen wieder auf dem anderen Extrem runter. Wo erleben wir noch, dass Menschen im Geist getauft werden und plötzlich in Zungen reden? Es ist typisch dafür, wenn Menschen im Geist getauft werden, dass sie anfangen, in Zungen zu reden. Oh, ich wünschte mir das so, dass wir diese Art von Ausgießung wieder erleben, hier in unserer Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes, wo Menschen so vom Geist Gottes erfasst werden, dass sie wieder anfangen, in Zungen zu reden. Zeit der Gnade ist jetzt noch. Zeit der Gnade heißt, die Tür zur Rettung ist offen. Alle, die den Herrn anrufen werden, werden gerettet werden. Und Zeit der Gnade heißt, Pfingsten ist möglich. Das, was vor 100 Jahren in der Pfingstgeschichte passiert ist, das, was bei Cornelius passiert ist oder am Pfingsttag passiert ist, das ist hier in Clausthal-Zellerfeld möglich. Gott kann und will seinen Geist ausgießen. Und jetzt komme ich auf Epheser 5 zum Abschluss zurück. Es ist nicht egal, wie wir leben. Füllt euch nicht mit Wein oder Internet oder mit sonst irgendwas, sondern lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es wird einen Unterschied in eurem Leben ausmachen. Es ist möglich. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Guckt ruhig aufs Kreuz, dort, wo Gott die Zeit der Gnade festgemacht hat. Dort, wo Gott, wo Jesus alles für uns getan hat. Er ist gestorben und er ist auferstanden von den Toten. Das Kreuz ist leer, er lebt. Er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Er ist der Gott, der sagt, kommt zu mir, die Tür ist offen. Wenn du Jesus bisher nicht persönlich als deinen Herrn, deinen Chef angenommen hast oder wenn du weit weg von ihm gekommen bist und gemerkt hast, ich lebe mein Leben nicht mehr so, wie es Gott eigentlich möchte, dann komm heute am Pfingsttag 2014 zum Kreuz zurück. Und wenn du sagst, ich bin bei Gott, aber ich habe dieses Pfingsten nicht, ich möchte eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, dann lade ich dich ein, auch jetzt ganz bewusst zu Gott zu kommen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast alles am Kreuz getan, was nötig ist. Du hast alle Dinge bewegt in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Alles, was Widerstand leisten könnte, alles, was uns von dir trennen könnte, hast du zu dem Zeitpunkt gebrochen, als du am Kreuz gestorben bist. Du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Herr, und so kommen wir jetzt zu dir, weil wir das von dir möchten. Herr, du hast das für uns getan. Und wir kommen und sagen, ja, Herr, beschenke uns neu mit deiner Liebe, beschenke uns neu mit deiner Kraft. Und wir sagen, Jesus, du bist der, der versprochen hat, den Heiligen Geist zu senden. Sende den Heiligen Geist neu. Sende ihn jetzt in unsere Mitte und auf uns herab. Komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich, wir suchen dich. Jesus, sende den Heiligen Geist. Du bist gut, Herr, und du hältst deine Versprechen.